Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass ich Sie in der kommenden guten Stunde durch diese Sendung begleiten darf. Heute geht es bei uns, wie monatlich immer wieder, um eine Berufungsgeschichte. Es ist doch immer wieder etwas vom interessantesten Menschen und besonders, wenn es Menschen mit einem ganz speziellen Weg sind, näher kennenlernen zu dürfen. Heute haben wir einen solchen bei uns im Studio zu Gast. Es ist Pfarrer Andreas Rellstab. Er ist Generalvikar der Diözese Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, bei uns zu sein. Herr Pfarrer Rellstab, Berufungsgeschichte, da werden wir jetzt alles über Ihr Leben erfahren. Das heißt, wir sparen uns heute am Anfang der Sendung die Vorstellung Ihrer Person. Wir sind natürlich neugierig, was Sie so zum Priestersein hingeführt hat. Oft denkt man sich, na, Priester, das sind so fromme Menschen, die sind schon heilig, die waren wahrscheinlich immer schon heilig und da kommt man so als Laie nicht mit. Das kann man ja gar nicht nachempfinden. Wie ist es Ihnen denn gegangen, mal so nur zum Geschmack machen? War das für Sie schon als Ministrant klar, dass Sie Priester werden wollen?
Ich bin auch nicht religiös aufgewachsen. Das ist bei mir erst später gekommen.
Na, dann nochmal spannender, also doch kein gewöhnlicher Fall. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörer, jetzt schon mal versprechen, dass Sie selbstverständlich nach dem Vortrag von Pfarrer Rellstab mit ihm ins Gespräch kommen können.
Ja, ich habe schon gesagt, dass ich nicht Ministrant war und auch nicht religiös aufgewachsen bin. Ich bin 1966 in Zürich geboren, als viertes von vier Kindern. Ich habe noch einen älteren Bruder und zwei ältere Schwestern. Mein Vater ist Arzt und die Mutter Hausfrau. Und wir sind keine religiöse Familie gewesen. Ich kann mich ganz schwach erinnern, dass wir, als ich noch klein war, ab und zu mal ein Abendgebet gemacht haben. Das war so ein religiöses Lied als Abendgebet. Aber an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Wir waren auch reformiert. Mein Großvater, der Vater meines Vaters, war noch reformierter Pfarrer. Den habe ich aber nicht mehr gekannt. Der war schon gestorben, als ich geboren wurde. Und in unserer Familie war Religion einfach nie ein Thema. Zumindest aus meiner Sicht war das nie ein Thema. Ich habe mir die Frage, ob es Gott überhaupt gibt oder nicht, eigentlich gar nie gestellt. Für uns war der Sport sehr wichtig, war eine sehr sportliche Familie, auch recht musikalisch. Und der Zusammenhalt in der Familie war sehr wichtig. So der Familientisch, das gemeinsame Essen war immer etwas sehr Wichtiges. Aber religiös war mir nicht. Ich war vielleicht ab und zu mal an Weihnachten in einem Gottesdienst, natürlich reformiert, oder bei Konfirmationen von Verwandten oder so, oder Beerdigungen, aber sonst eigentlich nie. Was mich auch noch geprägt hat, mein Vater oder meine Eltern waren, bevor ich geboren wurde, in Afrika, in Kinshasa, Belgisch-Kongo damals, mein Vater als Arzt, als Rotkreuzarzt. Und ich habe dann später immer Gegenstände aus Afrika und Bilder und Filme wieder gesehen und das hat mich ein Stück weit auch geprägt. Aber diese Öffnung auf die Welt hin, bald nach meiner Geburt sind wir dann ein Jahr in den USA gewesen. Da kann ich mich natürlich überhaupt nicht dran erinnern, aber nur schon die Tatsache, dass wir etwas über die Schweizer Grenze hinausgegangen sind, das war für mich eigentlich eine schöne und eine wichtige Erfahrung. Aber eben so die Frage, ob es überhaupt Gott gäbe oder nicht, das hat sie mich gar nie gestellt, kam gar nie in meinen Lebenshorizont rein. Erst dann später, als ich so in der siebten, achten Klasse war, da kam eine Frau in unseren Haushalt zum Wohnen, die war sehr krank, die habe ich aufgenommen und die war katholisch und praktizierend katholisch. Und durch diese Frau ist da etwas in Gang gekommen, das dann nicht mehr aufzuhalten war. Die Beschäftigung mit religiösen Fragen, natürlich vor allem mit meinen Eltern, meinem Vater sehr kritisch als Pfarrersohn, aber für mich auch als Jüngster. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, in der Bibel zu lesen, mich mit religiösen Fragen zu beschäftigen, habe immer gemerkt, eigentlich interessiert mich das sehr. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium gemacht und hatte da am Vorabend das Bedürfnis zu beten, konnte aber kein einziges Gebet, hatte keine Ahnung, wie man das macht, und da war ich doch irgendwie 14-jährig schon. nur dieses kleine Kinderliedchen von früher, das kam mir noch in den Sinn. Und habe also, es war mir leicht peinlich, aber ich war ja allein im Zimmer, habe ich einfach dieses Kinderliedchen für mich gesungen und gedacht, der liebe Gott weiß dann schon, was damit machen. Also es hat dann erst nachher begonnen, dass wir uns mit der ganzen Familie, mit dem Glauben auseinandergesetzt haben, haben auch angefangen, in die Kirche zu gehen, natürlich in die reformierte Kirche, in den reformierten Gottesdienst. Ich habe eigentlich kaum je etwas verstanden von den langen Predigten, aber nur schon die Tatsache, dass ich in der Kirche war, das hat mich einfach fasziniert. Das fand ich eigentlich schön. Ich habe sehr intensiv Handball gespielt, bin dann zum Teil sogar, wenn wir Samstag, Sonntags Turniere hatten, habe ich sogar Spiele ausgelassen, weil ich gedacht habe, ich will da in die Kirche zwischendurch. Das war etwas unangenehm mit dem Trainer, der hat das nicht wirklich verstanden, aber akzeptiert. Und meine Mutter, die war als Kind oft in katholischen Gottesdiensten, so wie sie erzählt hat. Einfach immer zuhinterst in der Kirche gestanden und hatte da sehr schöne Erinnerungen an die katholischen Gottesdienste. Und hat dann davon auch erzählt, ist dann mit dieser Frau, die in unserer Familie lebte, auch mal in eine Messe gegangen. Nicht im Ort, wo wir wohnten, weil wir da als Arztfamilie bekannt waren, sondern in einem anderen Ort. Und dann 1982, da war ich 16, bin ich zum ersten Mal in eine katholische Eucharistiefeier gegangen, an Weihnachten in der Mitternachtsmesse. Und wir haben dann auch zu Hause geübt, wie man eine Kniebeuge macht und so das Sanctus auswendig gelernt, falls man das betet, einfach, dass wir da nicht auffallen als Reformierte. Und für mich war diese Mitternachtsmesse ein sehr tiefes Erlebnis. Also natürlich mit Weihrauch und Kerzen, das war in sich etwas Schönes, aber ich war unwahrscheinlich tief berührt durch die Worte, die man gefunden hatte, um das Geheimnis da auszudrücken, im Hochgebet. Ich habe nicht sehr viel verstanden, aber einfach geahnt und gemerkt, das sind Worte, die eine Wirklichkeit ausdrücken, die mich wirklich zu innerst getroffen hat. Oder auch zum Beispiel, dass Leute aus dem Volk irgendwann aufgestanden sind, nach vorne gingen, dass die Bibel vorgelesen haben. Da habe ich gedacht, boah, das müssen Heilige sein, dass die vor allen Leuten dazu stehen und aus der Bibel lesen, zu ihrem Glauben stehen. Das hat mich auch tief beeindruckt. Und das sage ich heute noch, wenn ich Lektoren ausbilde. Es ist nicht nur das Lesen, das wichtig ist, sondern auch das Zeugnis, das man da abgibt durch diesen Dienst. Ich bin also tief berührt, dass dieser Eucharistiefeier wieder nach Hause gegangen, habe dann aber weiterhin die reformierten Gottesdienste besucht und ab und zu dann eine katholische Messe und das immer mehr. Ich bin dann in der 9. Klasse in den Konfirmationsunterricht gekommen, habe mich da auf meine Konfirmation vorbereitet und dann die Konfirmation selber war für mich sehr enttäuschend. Bei uns in der Zwinglianischen Kirche ist Konfirmation einfach der Abschluss des Religionsunterrichtes. Ich kannte da schon die katholischen Sakramenten feiern. Ich habe dann doch auch 2-3 Mal ministriert, aber da war ich dann schon etwa 15 oder 16 Jahre alt. Und bei der Konfirmation standen wir dann um den Taufstein herum und der Pfarrer kam, hat jedem die Hand gegeben und den Namen gesagt und das war es eigentlich. Und ich war da total enttäuscht. Kein Symbol, kein Zeichen und hab da ein Stück Heimat in dieser reformierten Kirche verloren, kann man vielleicht so sagen. Aber es ging dann noch einige Monate, bis dann meine Mutter als erste in der Familie gesagt hat, sie wolle katholisch werden, weil sie da die Heimat gefunden hätte, sich da wohlfühle und wolle da konsequent sein. Und allmählich haben sich dann mein Vater und meine Geschwister auch dazu entschieden und ich glaube dann als letzter auch noch in der Familie habe ich mich entschieden, auch katholisch zu werden. Und das hat mir dann Wir haben uns dann miteinander vorbereitet, in der Pfarrei, in die wir dann ein bisschen hineingewachsen sind, wo ich auch da mich in der Jugendarbeit engagiert habe und sind dann im Mai 1983, ich war 17-jährig, alle gemeinsam katholisch geworden und gefirmt worden. Weil ich da selber gesehen habe, wie wichtig eigentlich für mich der Glaube geworden ist, wie viel Freude ich dabei habe und dafür auch dann den Sport aufgegeben habe. Also ich muss vielleicht sagen, im Handballspielen, ich habe mich dann immer mehr verletzt, habe dann irgendwann gedacht, gut, das ist vielleicht ein Zeichen, dass ich jetzt mich anders engagieren soll, habe dann das Handballspielen aufgehört, aber dann bald darauf wieder angefangen. Weil ich gedacht habe, ich kann ohne den Sport nicht leben. Dann ging es nochmals ein Jahr, bis dann wirklich die Verletzungen wieder angefangen haben. Da habe ich mich dann definitiv vom Sport verabschiedet und mich mehr in der Kirche, in der Jugendarbeit engagiert und da wirklich Freude bekommen am Gottesdienst, an religiösen Fragen, sodass dann bald auch einmal die Frage aufgetaucht ist, ja, warum nicht Priester werden? Ich hatte allerdings ein sehr hohes Priesterideal. Ich kann mich noch erinnern, als der Pfarrer in der Pfarrei mal eine Predigt von einem Kinofilm erzählt hat, war ich ganz entsetzt, dass ein Pfarrer ins Kino geht. Oder vom Skifahren hat er erzählt, ich habe gedacht, was, ein Pfarrer fährt Ski, das kann doch nicht sein, so eine heilige Person, das geht doch nicht, dass sie dir so weltliche Dinge tut. Aber ich hatte dann noch eine Beziehung, eine Freundin, und da war es nicht ganz so einfach, und dann eben so 17, 18-jährig, aber die Frage nach Priesterberufung hat mich nicht in Ruhe gelassen, die kam und ging wieder, bis ich dann einige Monate vor der Matura mich dann entschieden habe, ich muss dem jetzt mal nachgehen, weil ich finde keine Ruhe, wenn ich dem nicht Raum gebe. Ich habe mich dann von der Freundin getrennt, und mich dann schon bald einmal fürs Priesterseminar in Chur angemeldet. Ich kann vielleicht noch sagen, von meiner Familie, von meinen Geschwistern, also die Konversion hat bei allen nachhaltig gewirkt. Mein Bruder ist dann ein Jahr vor mir ins Priesterseminar gegangen, ist heute auch Priester, Pfarrer in einer Pfarrei in unseres Bistums. Meine beiden Schwestern gingen beide zu den Dorothea-Schwestern, haben dort zeitliche Gelübde abgelegt, aber bevor sie dann sich definitiv gebunden haben, haben sie den Orden wieder verlassen. Eine Schwester ist inzwischen verheiratet und hat 4 Kinder. Die andere ist unverheiratet geblieben. Ich bin dann also ins Priesterseminar, also gleich nach dem Abitur, frisch, noch keine 20 Jahre alt, ins Seminar gegangen. Bin dann im Seminar 20 geworden. Und unser Seminar war ein sogenanntes integriertes Seminar. Das heißt, es hat auch Laientheologen, Frauen im Priesterseminar gehabt. Mit allen Vor- und Nachteilen, die es da gegeben hat. Vorteile waren sicher, dass man da einfach mit sehr unterschiedlichen Menschen schon zu tun hatte. Nachteil jetzt aus meiner persönlichen Sicht war, dass man von Anfang an gestempelt wurde als Priesteramtskandidat oder eben nicht Priesteramtskandidat. Und als Priesteramtskandidat war man ohnehin schon konservativ gestempelt, was ich sicher vom Empfinden her auch war. Aber ich bin da, so aus meiner heutigen Sicht, allmählich etwas abgedriftet, so in die rechte Ecke, oder wäre dort abgedriftet. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesem Jahr im Priesterseminar, habe mir dann schon mal Gedanken gemacht, was ich dann später für den sogenannten Freisemester mache, habe mich da mit meinem geistlichen Begleiter und dem Regens unterhalten. Ich wäre gerne nach Südamerika gegangen, eben da vielleicht auch so von der Prägung von den Eltern her, die in Afrika und in Amerika waren. Aber auch Rom hat mich fasziniert. Und mein geistlicher Begleiter, der selber auch in Rom studiert hat, der hat dann gesagt, geh doch ins Germanikum nach Rom. Das habe ich schon einmal gesehen. Wir waren mal mit der Familie in Rom und mein Bruder hat sich das angeschaut, ob er da hingehen wollte. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, in dieses Haus auf keinen Fall. Aber nach einiger Zeit überlegen, in Rücksprache mit dem Regens habe ich mich dann entschieden, nach einem Jahr im Priesterseminar in Chur dann nach Rom zu wechseln. Ja, und wie das da dann weitergegangen ist, da erzähle ich gerne davor nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung.
Ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Spiritualitätssendung. Heute Nachmittag geht es bei uns um eine Berufungsgeschichte. Wir haben in unserem Studio in Chur in der Schweiz zu Gast Herrn Pfarrer Andreas Rellstab. Er ist Generalvikar der Diözese Chur und hat uns im ersten Teil seiner Berufungsgeschichte bereits von seiner Kindheit bis zum Eintritt ins Priesterseminar in Chur erzählt, wo er ein Jahr lang verbracht hat. Dann ging es nach Rom ins Germanikum, also ein Studienhaus für deutschsprachige Studenten in der Hauptstadt der Weltkirche. Und darauf freuen wir uns jetzt zu hören, wie es da weiterging. Herr Pfarrer Rellstab, bitteschön.
Ich bin dann mit etwas Verspätung erst im Germanikum angekommen. Normalerweise werden die Neugermaniker schon Mitte August oder Anfang September willkommen geheißen und haben dann Einführungskurse und Sprachkurse. Ich bin erst im November gekommen, weil ich noch Militärdienst leisten musste in der Schweiz und habe also diese ganze Einführung verpasst. Das war nicht sehr glücklich, weil dann das erste Jahr ein schwieriges Jahr war. Aber ich kam also ziemlich naiv und jung und unverdorben sozusagen und habe gedacht, jetzt kann ich richtig katholisch Theologie studieren und brauche mich nicht zu rechtfertigen, dass ich Priester werden will und so weiter. Und habe dann aber gesehen, dass da eigentlich, natürlich konnte ich gut, klar, katholisch Theologie studieren, aber dass da doch eine große Offenheit besteht. Und ich habe dann insgesamt 5 Jahre in Rom verbracht und in diesen 5 Jahren auch allmählich so meine Horizonte etwas öffnen können, meine vielleicht etwas eigenartigen Priesterideale auch korrigieren und da gesehen, dass Priester auch Menschen sind, die auch ins Kino gehen dürfen und auch Sport treiben können und so weiter. Und habe da in diesen 5 Jahren allmählich so auch meine Position gefunden, was mir selber wichtig ist. Ich war dann zwischendurch mal noch ein Jahr weg, habe ein Jahr in Paris studiert, sozusagen die Freisemester von Rom aus gemacht und in Paris einfach in einem Studentenheim gewohnt. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, auch zu sehen, dass ich da jetzt ohne Struktur eines Priesterseminars doch auch mein Gebetsleben pflege, auch die Messe besuche. Ich habe in Paris überall, wo ich war, bei den Kirchen immer die Gottesdienstzeiten aufgeschrieben, sodass, wenn ich irgendwo unterwegs war, konnte ich schauen, welche Kirche ist in der Nähe, wann ist Messe und konnte also dann auch fast täglich in die Messe gehen. Ich bin dann nach diesem Jahr in Paris schon bald zum Diakon geweiht worden, 1991. Und 1,5 Jahre später, am 10. Oktober 1992, zum Priester geweiht worden. Ich habe dann noch das Studium abgeschlossen. Ich habe neben dem Lizenziat in Moraltheologie noch ein Diplom in Sozialkommunikation gemacht. Mich da auf Medienethik spezialisiert in der Moraltheologie. Habe dann im Sommer 93 abgeschlossen, also im September. Und habe dann im Oktober 93 meine erste Kaplanstelle, Vikarstelle in der Diözese Chur begonnen, in der Pfarrei Nevels. Und da auch das Pastoraljahr absolviert. Ich war dann insgesamt 4 Jahre Vikar, 1 Jahr in der ersten Pfarrei und 3 Jahre in einer zweiten Pfarrei. Und ich war also kaum geweiht, habe ich mich ständig verliebt. Was während des ganzen Studiums irgendwie in der Vorbereitung auf die Priesterweihe hin nicht sein durfte oder sollte, das ist auch nicht geschehen. Ich hatte viele gute Kontakte zu Frauen, gute Freundinnen, sehr enge Freundschaften gelebt, habe mich nie verliebt. Und irgendwie kam, war ich geweiht, habe mich ständig wieder verliebt. Und das war nicht immer einfach, da den Weg zu finden. Ich bin dann Pfarrer geworden in einer Pfarrei, die 3 Jahre vakant war, weil der Vorgänger tödlich verunglückt war. Und das war eine relativ schwierige Situation, einerseits von der Pfarrei her, aber andererseits von mir her, so jetzt im 5., 6. Jahr Priesterseins, bin ich immer mehr in Krise gekommen. So über die Frage, ja, war es das jetzt und war ich da auch frei genug, als ich Priester geworden bin? Habe ich mich da nicht drängen lassen von unserer Familiengeschichte, mit einem Bruder, der Priester geworden ist, mit 2 Schwestern, die zeitweise im Kloster waren, deinem Vater, der natürlich als Konvertit vielleicht von einem Extrem ein bisschen ins andere Extrem, also ohne ihn schlecht zu machen, gefallen ist. Und habe dann gedacht, also wenn ich da jetzt einfach weitermache, dann bin ich in einem Jahr nicht mehr Priester, dann bin ich weg. Und habe da auch Hilfe in Anspruch genommen von einem Priester, der auch Psychologie studiert hat. Und der hat mich mal gefragt, ob ich da nicht mal eine Auszeit, so 3 Monate Auszeit nehmen könnte. Ich habe gesagt, das geht unmöglich, weil ich bin da frisch eingesetzt worden als Pfarrer nach 3 Jahren Vakanz und alle Hoffnungen liegen da auf mir und so, das geht nicht. Aber ein paar wenige Monate später habe ich dann gesehen, also wenn ich da jetzt einfach weitermache, dann komme ich nicht mehr klar, ich muss weg. Ich habe dann mit dem Bischof gesprochen und gesagt, ich würde gerne mal nach Südafrika gehen. Ich hatte einen Bekannten, der in Südafrika tätig ist, habe ihn dann mal gefragt, ob ich da mal kommen könnte, auf unbestimmte Zeit und auch mit unbestimmtem Ziel. Es könne sein, dass ich dann bald das Priesteramt aufgebe. Aber der hat mich dann an einen Bischof, Bischof Oswald Hirmer, der war Bischof in Umtata, verwiesen, der gerade in der Schweiz war. Und mit ihm, den habe ich dann getroffen und das war ein sehr schönes, offenes Gespräch und er hat gesagt, ich könne da gerne kommen. Ich bin nach Südafrika für unbestimmte Zeit, mit unbestimmtem Ziel, mit nicht wissend, ob ich Priester bleibe oder nicht. Ich habe gedacht, einfach wenn ich das Priesteramt aufgebe, dann will ich das nicht irgendwie mit einer feierlichen letzten Messe, wo man nochmals die Kirche anklagen kann. Also es ist meine ganz eigene Entscheidung und das hat nichts mit der Kirche zu tun. Ich habe dann einige sehr schwierige Wochen gehabt am Anfang und mich dann zuerst innerlich auch mal entschieden, dass ich das Priesteramt aufgebe, habe dann aber gemerkt, dass mich diese Entscheidung nicht wirklich glücklich macht, dass ich eigentlich nichts neu aufbauen kann, ohne dass eigentlich die Basis, auf der ich da stehe, schon irgendwie schief wäre. Also sozusagen noch ein Akt der Untreue gegenüber der Priesterweihe, kann ich jetzt da nicht etwas Neues in Treue aufbauen, eine Beziehung eingehen, eine Frau heiraten. Da habe ich dann innerlich entschieden, Priester zu bleiben und das hat dann eine unwahrscheinliche Kraft in mir freigesetzt und Freude und Klarheit. Ich bin dann insgesamt 1,5 Jahre in Südafrika gewesen, zum Teil auf einer Missionsstation ganz alleine, ohne elektrischen Strom, ohne Telefonanschluss, ohne fließend Wasser, in der Regenzeit ohne Straßen und habe mich da sehr wohl gefühlt, so alleine abgelegen und einfach mich selber aushalten und im Zwiegespräch mit dem Herrn und habe da wirklich viel Freude wieder am Priestersein gefunden, vor allem über das Bibellesen, dem Herrn begegnen in seinem Wort, das mir dann bis heute einfach ganz wichtig geworden ist, jeden Morgen da in der Betrachtung, einfach im Zwiegespräch mit dem Herrn in seinem Wort. Ich habe dann mal meinem Bischof geschrieben und gesagt, ich fühle mich eigentlich sehr wohl in Südafrika und mich dränge es nicht gerade wieder heimzukommen. Und da hat er gesagt, ach, jetzt soll ich doch dann kommen, Sommer 2000. Und da habe ich dann geantwortet, gut, ich bin also ab Sommer 2000 wieder zur Verfügung und ich gehe überall gerne hin, wo er mich hinschicken wolle. Ich habe also keine Wünsche, keine Präferenzen. Und da hat er mich dann gebeten, nach St. Moritz im Engadin zu gehen. Und ich habe das gemacht und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Und dann nach 7 Jahren kam dann die Anfrage, oder 7,5 Jahren kam die Anfrage von unserem neuen Bischof, Vitus Wunder, ob ich nicht Generalvikar oder Bischofsvikar für den Kanton Graubünden werden könnte. Diese Funktion hatte er inne, bevor er Bischof geworden ist. Ja, ich habe dann 3-4 Tage drüber nachgedacht und eigentlich hätte ich nicht drüber nachdenken brauchen, weil für mich klar war, wenn der Bischof mich irgendwo hinsenden will, dann lasse ich mich auch senden. Für mich heißt das, dass ich gehorsam versprochen habe, auch dass ich mich senden lasse, dass ich da keine Präferenzen habe. Wenn es jetzt etwas gewesen wäre, was überhaupt nicht meinen Fähigkeiten entsprechen würde, also wenn ich irgendwie Finanzchef des Bistums hätte werden müssen, hätte ich vielleicht sagen müssen, das ist vielleicht nicht wirklich Gottes Wille. Abgesehen durch die Ausbildung im Germanicum bei den Jesuiten, denke ich auch bei Anfragen. Ignatius hat gesagt, man darf auch zuerst 3-mal Nein sagen, wenn dann immer noch insistiert wird, dann beim 4. Mal muss man dann schon Ja sagen. Aber ich habe dann da zugesagt und bin dann nach 8 Jahren Pfarrer und Dekan im Engadin nach Chur gekommen als Bischofsvikar und das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Umstellung. Also von der Pfarreiseelsorge, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, mit Religionsunterricht, den ich sehr gerne erteilt habe und so weiter und das Leben mit einer Pfarreifamilie, auch Gottesdienstfeier mit einer Pfarreifamilie, das habe ich hier sehr vermisst. Ich hatte dann einfach eine Wohnung hier im Hof in Chur, aber keine eigene Pfarrei. Ich habe immer wieder mal Aushilfen gemacht und bin dann da einfach von Krise zu Krise gegangen. Also schwierige Arbeit, das Personalwesen. Also wenn man irgendwo eine ein Loch stopft, das kann man eigentlich nur stopfen, indem man ein anderes Loch aufreißt und irgendwie, aber die Personaldecke ist so dünn, das ist einfach schwierig und ich bin immer nur mit Schwierigkeiten beschäftigt, also ich werde dort gerufen, wo es Probleme gibt und irgendwie bin ich da einfach nicht mehr rausgekommen. Ich habe mich nur mit meinen Problemen beschäftigt und keine Distanz mehr gehabt und zum Teil danach nicht mehr gut geschlafen, bis sich die Möglichkeit ergeben hat, dass ich da in der Nähe in eine kleine Pfarrei umziehen konnte. Bin jetzt seit letztem Sommer in der Pfarrei Zitzers als Pfarrer noch tätig oder als Pfarradministrator, nur sozusagen hobbymäßig, also ich verdiene dort nichts, ich habe keine Anstellung, ich kann einfach gratis im Pfarrhaus wohnen und tue einfach alles, was ich da machen kann. Das ist zusätzlich Arbeit, aber es gibt mir so viel innere Befriedigung und Distanz zu allem anderen, dass es einfach unbezahlbar ist und unersetzbar ist. Und bin froh, dass ich da das normale, in Anführungszeichen, Seelsorge betreiben kann. Dafür bin ich auch Priester geworden. Das ist für mich auch heute einfach sehr wichtig. Also Priester sein ist für mich eine Dienstfunktion, ein Dienstamt. Und wenn mich Pfarrgemeinderäte anrufen und fragen, ja, wie ist das mit dem Pflichtenheft für das Pfarrers und wie viele Stunden muss er arbeiten, wie viele Ferien hat er zugute und Freitage und so weiter, dann sage ich dann meistens, ja, offenbar geht das Problem tiefer, als wenn es einem Priester gelingt, den Leuten in der Pfarrei zu zeigen, ich liebe euch, ich bin da für euch, ich bin euer Hirte, ich gebe mich hin für euch, dann fragt niemand, wie viele Stunden er arbeitet und wie viel präsent er ist. Aber wenn es ihm nicht gelingt, wenn man den Eindruck hat, eigentlich interessiert er sich nicht wirklich für uns, dann taucht eben bald einmal die Frage auf, ja, wie viel Freizeit hat er zur Verfügung. Und da versuche ich in den Pfarreien da halt das Gespräch zu führen und auch den Priestern zu helfen, vielleicht da etwas wieder mehr auf ihre Pfarrei zuzugehen. Ja, ich denke, für das Erste genügt es mal so.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Rellstab. Das war sehr interessant. Ich glaube, dazu gibt es so manche Frage. Wenn Sie, liebe Zuhörer, die Gelegenheit ergreifen möchten, mit Generalvikar Andreas Rellstab ins Gespräch zu kommen, dann können Sie das jetzt gerne tun. Wir hören natürlich ein paar Takte Musik, um das mal so ein bisschen einsinken zu lassen, so ein ganzes Leben in einer halben Stunde, das noch dazu eine Priesterberufung beinhaltet. Das ist schon jede Menge. Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Spiritualitätssendung, heute zum Thema Berufungsgeschichte. Wir durften wieder von einem Priester, von einem von Gott ganz besonders berufenen Menschen hören, wie sein Weg verlaufen ist. Ein ganz bewegter Weg von Herrn Pfarrer Andreas Rellstab, Generalvikar der Diözese Chur in der Schweiz. Er ist heute hier in unserem Studio zu Gast. Ich darf jetzt als erste Hörerin Frau Bucher aus Radolfzell begrüßen. Grüß Gott, Frau Bucher.
Grüß Gott. Ich habe diesen Vortrag gehört, der hat mich sehr bewegt, diese priesterliche Geschichte. Und meine Frage oder beziehungsweise was mich am meisten bewegt hat, dass die Aussage, ich liebe euch, ich bin für euch da, das wäre eigentlich mein innerstes Bild von einem Priester, aber ich erlebe es leider nicht.
Ja, vielen Dank, Frau Bucher. Also ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit. Wir haben ja viele Diskussionen über, ob ein Priester konservativ oder progressiv ist oder so. Und da gibt es manche Streitereien. Ich glaube immer, das ist nebensächlich. Es kommt nicht so drauf an, ob ein Priester etwas mehr links oder mehr rechts steht, um das so plakativ zu sagen. So wie ich die Kirche erlebe, ist sie sehr weit und das ist das Schöne am Katholischsein, dass das Dach der katholischen Kirche so weit ist und so viel Platz hat. Entscheidend ist eben, ob ein Priester den Menschen liebt, ob es ihm gelingt, auf Menschen zuzugehen und durch seine Offenheit gegenüber Menschen eben auch zeigt, dass Gott für uns offen ist und uns annimmt. Also für mich ist das etwas ganz, ganz Zentrales, ja.
Gut, ich bedanke mich und höre jetzt weiter. Danke.
Ja, danke Frau Bucher für den Anruf. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächste Hörerin hat uns Frau Huber aus dem Raum Altötting erreicht. Grüß Gott, Frau Huber.
Grüß Gott. Grüß Gott, alle Besseren. Herr Pfarrer Rellstab, das war jetzt ein richtiger Krimi für mich, Ihre Schilderung über Ihren Weg. Ich freue mich so, dass das so gut ausgegangen ist und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, dass Sie weiterhin so gern Priester sein dürfen. Auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr, ja. Ich bin auch froh, dass es gut ausgegangen ist, zumindest Bisher. Man weiß ja nie.
Ja, vielen Dank, Frau Huber. Schöne Grüße nach Altötting. Wir haben nach wie vor noch die Gelegenheit, dass Sie anrufen, liebe Zuhörer. Leitungen sind frei unter 089 517 008 008. Ja, Herr Generalvikar, wie sehen Sie das heute? Darf der Priester ins Kino gehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eben in Rom dann Sozialkommunikation studiert und einer der Professoren, der für Filmanalyse zuständig war, hat gesagt, wenn wir ins Kino gehen, ist das wissenschaftliches Arbeiten.
Hervorragend.
Und ich bin dann also zum Teil 3-4 Mal pro Woche ins Kino gegangen. Mhm, und auch heute noch liebe ich Film, heute ist mehr über DVD, aber ich bin nach wie vor ein Filmeliebhaber.
Schön. Bevor ich meine nächste Frage stelle, darf ich wieder jemanden in der Leitung begrüßen. Grüß Gott.
Hallo?
Ja, hallo. Sie sind schon auf Sendung.
Ich verstehe Sie ganz schwer.
Na, vielleicht geht's jetzt besser. Sie sind schon auf Sendung. Sie können jetzt gerne Ihre Frage stellen.
Ja. Na, ich habe keine Frage. Ich bin Annelette aus Altbach in Tirol. Ich war 45 Jahre Pfarrhaushälterin. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Berufungsgeschichte. Hat mich sehr bewegt.
Danke.
Und was mich heute, was mir einfach so Gedanke ist, wenn Priester nicht durchhalten, dann fehlt es oft an der Freundschaft von den Mitbrüdern. Ich glaube, dass das sehr wichtig wäre, dass sie sich einander stützen und bestätigen, wie wichtig und wie schöne Aufgabe es ist. Und wie Sie gesagt haben, als Seelsorger, einfach für die Menschen da sein. Also in meinem Beruf ist ja auch, wenn man für die Menschen da sein will, mit allen Hoch- und Höhen und Tiefen, ist doch das Erfüllendste. So empfinde ich das. Und mir kommt einfach vor, dass Priester oder Menschen, die konvertiert haben, oft den katholischen Glauben mehr schätzen. Das ist so mein Empfinden. Oder tiefer erfahren. Ich glaube, das ist auch ein Geschenk, das ist große Geschenk der katholischen Kirche, muss man sagen, wenn man das tiefer erfahren darf. So, das ist meine, Und was eben heute ist sicher schwer, aber wenn man sich bemüht, wie Sie sagen, fürs Gebet und für die Stille, ich glaube, dass das so wichtig ist, sonst wird man das die heutige Zeit schwer bestehen können. Das ist auch für die Laien so, glaube ich. Haben Sie mich verstanden?
Ja, ich habe Sie verstanden. Ja, vielen Dank.
Ja.
Also ich finde auch, dass Priesterfreundschaften für Priester etwas enorm Wichtiges sind. Und jetzt im Rückblick würde ich sagen, das Schönste und Wichtigste, was ich in Rom erlebt habe, im Germanicum, das sind die Freundschaften, die heute noch bestehen. Wir haben hier in der Schweiz eine Gruppe, wir haben zusammen in Rom studiert und treffen uns alle paar Wochen zu einem Austausch. Und das ist ein sehr intensiver Austausch, sehr persönlich, da können wir über alles sprechen, also da wird nichts irgendwie verschwiegen. Und das finde ich enorm wichtig. Und das denke ich, dass es vielen Priestern fehlt. Wirklich Priesterfreundschaften, in denen man auf Augenhöhe sozusagen kommunizieren kann und sich einander stützen und helfen kann. Aber überhaupt Freundschaften sind auch für Priester ganz wichtig. Und Sie sind Pfarrhaushälterin gewesen.
Ja, 45
Das ist ja... Ja, schön, ja.
Ich bin in den Pfarren und habe viele Junge, auch Junge und Aushilfspriester und Studenten erlebt. Also ich sage, ich möchte keine Minute missen. Das war für mich ein erfülltes Leben.
Also ja, wunderbar.
Ich habe einfach das Gefühl, weil ich mit einer Klosterschwester gesprochen habe, dass heute einfach oft die Liturgie so oberflächlich gefeiert wird. Und dann hat sie gesagt, ja, da ist der Bischof zuständig. Mir kommt vor, der Bischof weiß ja gar nichts. Also oft, wenn das nicht unter den Priestern, die müssten sich selber austauschen, die Schwierigkeiten, wie geht das dir mit der Seelsorge, was machen wir besser, wie können wir uns vertiefen, und diese Sachen wären so, so wichtig. Ich habe viele auch so noch die Sitzungen, so Gespräche erfahren, oft so oberflächliche Sachen, dass ich mir gedacht habe, schade um die Zeit.
Ja, also das ist sicher etwas, das fehlt, Priesterfreundschaften, aber eben auch zum Beispiel eine Haushälterin. Viele haben ja keine Haushälterin mehr, sondern einfach Zugefrauen. Und eine Haushälterin kann ja auch dem Pfarrer Rückmeldungen geben, gerade wie er zelebriert. Wer in der Pfarrei traut sich wirklich dem Pfarrer zu sagen, wenn er irgendwie zum Beispiel die Hände immer komisch hält oder undeutlich spricht oder so. Und das, dünkt mich, ist auch ganz wichtig da, bei Priestern, wenn sie eine Haushälterin haben, dass das ja viel Nähe ist da möglich und viel Vertrauen gibt es da und auch qualifizierte Rückmeldungen. Und wie Sie gesagt haben, das Gebet und die Stille ist ganz wichtig. Also wenn der Priester nicht sich täglich immer wieder um die Beziehung zu Christus bemüht und auch vor der Messe versucht, sich wirklich innerlich vorzubereiten, dann ist ja nicht wirklich gesammelt. Also mir persönlich geht das so, wenn in der Sakristei noch Hektik besteht und man noch organisieren muss und ich also erst dann also gerade fertig bin und dann beginnt die Messe schon, dann bin ich eigentlich die ganze Messe etwas unruhig. Ich habe gern, wenn da einige Minuten vorher noch Stille ist und mich da wirklich auch vorbereiten kann.
Und was ich noch sagen muss, es ist sicher heute schwierig, eine gute Haushälterin zu bekommen, weil genauso wie es oft in den Ehen auch nicht leicht ist, aber ein im Pfarrhof ist auch ein Glaubensleben ganz, ganz wichtig. Und die gegenseitige Ehrfurcht und die nötige Distanz ist auch sehr wichtig, dass jeder seine Freiheit hat. Und das war mir immer wichtig. Und ich muss sagen, es waren schöne, schöne Erfahrungen, schöne Zeiten. Ich bin sehr dankbar. Und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Segen, dass Sie viele Menschen gut raten und begleiten können.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute.
Danke, Ihnen auch.
Dankeschön. Ich darf eine weitere Hörerin begrüßen. Grüß Gott. Hallo. Ja, versuchen wir es auf der anderen Telefonleitung, da hat uns auch noch jemand erreicht. Grüß Gott.
Hallo.
Ja, bitteschön, Sie sind schon auf Sendung.
Ich möchte den Pfarrer Stab fragen, ohne meinen Namen zu nennen. Ist die Priesterausbildung heute noch zeitgemäß in einer Phase des Umbruchs, in einer Phase der Krise des Liberalismus, die nun der Krise des Marxismus folgt? Muss die Kirche nicht mehr die Priester in die Kontemplation und in den inneren Zusammenhalt führen?
Ja, also in der Priesterausbildung wird sehr viel gemacht und immer wieder hinterfragen wir uns selber, was ist notwendig und wie können Priesterkandidaten am besten auf das Priesteramt vorbereitet werden. Ich glaube nicht, dass es ein Weg ist, mehr in die Kontemplation und mehr sich mehr zurückzuziehen. Was ich in Paris erlebt habe, dort hatte der damalige Kardinal Lustiger das Seminar etwas aufgeteilt. Die haben in kleinen Gemeinschaften in Pfarrhäusern gelebt. Das waren dann schon so kleine Lebensgemeinschaften und die haben sich auch in den Pfarreien engagiert. Das ist etwas wie neben dem Studium auch eine Art Pfarreipraktikum über längere Zeit gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt und ich habe da auch in einer Pfarrei, war ich regelmäßig im Gottesdienst, wo solche Seminaristen gelebt haben. Das war für mich ein schönes Modell. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das eine Variante ist. Aber was ich soweit ich beurteilen kann, jetzt bei uns im Priesterseminar, ich bin da immer wieder zum Mittagessen und mit dem Regens habe ich auch guten Kontakt, glaube ich, da wird sehr viel investiert und sehr viel Gutes gemacht, um die Priester vorzubereiten. Ich glaube, da sind wir eigentlich recht aktuell, ja.
Gut, vielen Dank für die Frage. Alles Gute. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer Rellstab, letzte Frage. Sie haben so während der Schilderung Ihres Lebens so gesagt, Sie sind der Kirche immer näher gekommen, das Interesse ist erwacht, die Kirche ist, die ganze Familie ist in die katholische Kirche eingetreten. Und dann war für Sie die Frage nach der Berufung da. Können Sie das ein bisschen erklären für jemanden, der das nicht spürt? Was zieht einen da? Was ist das? Sie haben nachher gesagt, Sie waren, nachdem Sie frisch geweiht waren, dann eins ums andere Mal verliebt und hatten Schwierigkeiten und so weiter. Und da wird sich jetzt jeder zu normale Zuhörer, sage ich mal unter Anführungszeichen, denken, ja genau, also das denke ich mal ja wohl auch. Aber was ist dieses spezielle Element, was war das in Ihrem Leben, dass Sie gesagt haben, der Herr ist für mich mein Ein und Alles und nicht nur im Himmel, sondern jetzt schon?
Also es gibt eigentlich zwei Ebenen. Das eine ist die äußere Ebene, da habe ich mich vor allem über die Liturgie ansprechen lassen, nicht nur bei dieser ersten Messe damals an Weihnachten, sondern einfach immer wieder die Heilige Messe oder auch die Beichte. Für mich ganz, ganz wichtige Orte über das Hören, das Zuhören, das Lesen in der Bibel, einfach da angesprochen sein und darauf zu merken, das bereitet mir Freude, da fühle ich mich wohl und das ist mir wichtig und da würde ich mich eigentlich gerne engagieren. Also ich denke, Gott ruft in eine Lebensform oder in einen Beruf nur, wenn man auch Freude daran hat, oder? Es kann ja nicht sein, dass man da keine Freude empfindet. Und die andere Ebene, das ist sozusagen die innere Ebene, einfach eine gewisse Unruhe, solange ich da nicht geantwortet habe. Einfach das Suchen und etwas Zuwarten und solange ich da nicht entschieden war, einfach diese innere Unruhe in mir zu haben. Ich habe mir verschiedene Berufe schon ausgedacht. Ich wollte mal Arzt werden oder Förster oder dann Landwirtschaftsingenieur oder was auch immer. Und habe auch gesehen, es gäbe viele Möglichkeiten, Gutes zu tun, aber solange ich da innerlich nicht entschieden war oder mich mal entschieden habe, ich möchte dem nachgehen und ins Priesterseminar gehen, habe ich einfach immer wieder innerlich eine Unruhe gehabt und gedacht, da müsste eigentlich noch mehr sein. Das ist irgendwie, das ist noch nicht das Richtige, was ich bisher tue. Also das eine ist das Äußere, das Empfinden von Freude beim Gedanken an Messe feiern und Kirche sein und auch am Pfarrer sein und Priester sein. Und das andere ist so die innere Unruhe, die ich da wahrgenommen habe. Ja. Der heilige Ignatius spricht von Trost und Misströstung. Wenn man sich innerlich für etwas entscheidet und dabei Misströstung empfindet, dann ist das nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Wenn man aber dabei Trost empfindet, dann ist das die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich finde, Trost ist eigentlich ein sehr schöner Ausdruck für das. Also nachdem ich mich dann entschieden hatte, habe ich innerlich, trotz natürlich der Trennungsschmerzen damals von der Freundin und so weiter, inneren Trost empfunden. Und das Gleiche wieder in Südafrika, als ich mich da entschieden habe, Priester zu bleiben, einfach einen inneren Trost empfunden.
Mhm. Als Sie dann die Schwierigkeiten hatten, innerlich mit um ihre Berufung gerungen haben, haben Sie da manchmal mit Gott gehadert? Warum hast du das mit mir gemacht? Und musste das jetzt so kommen? Wie geht man damit um als Priester, wenn man so definitiv sozusagen aus dem Glauben heraus auch definitiv sagt, ja, ich bin Priester auf ewig. Das bleibt so.
Nein, also eigentlich mit Gott habe ich nicht wirklich gehadert. Ich habe es manchmal versucht, gedacht, ja, jetzt muss ich mal mich ein bisschen ärgern über ihn und ein bisschen schimpfen mit ihm, auch so mit gewissen Psalmen oder so. Habe ich gemerkt, eigentlich ist es nicht sein Problem, es ist mein Problem. Also ich hatte mich in Freiheit entschieden und er lässt mich frei, auch wenn ich jetzt sage, ich gebe das Priesteramt auf, er lässt mich frei. Ich bin überzeugt, er lässt mich nicht fallen, auch wenn ich jetzt das Priesteramt aufgebe. Also ich hadere nicht mit ihm, ich hadere eigentlich mit mir. Und ich habe mich eigentlich von ihm immer getragen gefühlt. Da ich ihm so die Zusage, hab keine Angst, ich bin da. Egal.
Vielen Dank, ich glaube, das ist das beste Zeugnis, was man hören kann, von Gott getragen zu sein. Und gerade vielleicht auch an all die gerichtet, die mit dem Gedanken spielen, die vielleicht auch diese innere Unruhe verspüren. Wir haben es uns ja zur Gewohnheit gemacht, dass wir aus der Botschaft zum Papst Benedikt XVI zum Weltgebetstag um geistliche Berufe im Jahr 2006 das Gebet um geistliche Berufe beten. Das gleich bitten, jetzt noch an Sie, liebe Zuhörer, zunächst mal herzlichen Dank, dass Sie sich eingebracht haben in diese Sendung, dass Sie mit dabei waren, Ihre Fragen gestellt haben. Wenn Sie die Sendung nochmal hören möchten, diese Berufungsgeschichte von Generalvikar Andreas Rellstab aus Chur in der Schweiz, dann können Sie diese Sendung gerne bei unserem CD-Dienst bestellen, und zwar unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520. Ich wiederhole nochmal, 0700 7525 7520. Die Sendung steht auch ab heute, späteren Nachmittag, als Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org zum Download bereit. Also, dort können Sie sich gerne bedienen. Bei uns im Programm geht's jetzt gleich weiter um 15 Uhr mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz. Wir beten heute den 7. Tag der Novena zur göttlichen Barmherzigkeit, die jedes Jahr am Karfreitag traditionellerweise beginnt und auf den Weißen Sonntag, den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, hingehalten wird. Dazu darf ich Sie schon herzlich einladen und ab 15.15 Uhr dann die Hörergrüße. Jetzt aber zum Abschluss dieser Sendung, Herr Pfarrer Rellstab, darf ich Sie bitten, dass wir das Gebet beten und anschließend, dass Sie uns und besonders auch allen, denen es um Berufung geht, gerade jetzt im Jahr der Priester, auch den Segen spenden. An Sie natürlich ein ganz herzlicher Dank für diese Sendung, für Ihr mutiges Lebenszeugnis und alles Gute, Gottes Segen für die Zukunft.
Vielen Dank. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
O Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priestertum entstehen, die den Glauben lebendig halten und die dankbare Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren, durch die Verkündigung seines Wortes und die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns, heilige Diener deines Altars, die aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie sind, des Sakraments der äußersten Hingabe Christi für die Erlösung der Welt.
Rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lass sie deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle in Christus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Maria, Königin der Apostel,
bitte für uns.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, stärke, befreie, begleite und behüte euch der allmächtige und treu liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.